Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dobowiszek im Studio einen schönen guten Abend. Großbritanniens Premier Boris Johnson setzt EU und Abgeordnete unter Druck. Die CSU im Bundestag will Billigflüge höher besteuern, während die CSU zu Hause in München davon nichts wissen will. Und im Streit ums erschwingliche Wohnen in Berlin stellt die Bausenatorin ihre Pläne vor. Der Hintergrund ab 18:40 blickt voraus auf die Wahlen in Sachsen am Sonntag. Statt über den Brexit zu debattieren, schickt Großbritanniens Premierminister Boris Johnson das Parlament einfach in eine deutlich verlängerte Pause bis kurz vor dem geplanten Brexit-Termin Ende Oktober. Und den will Johnson unbedingt einhalten, und zwar auch ohne Deal, wenn sich Europa bis dahin nicht weiter bewegt. Und danach sieht es im Moment auch nicht aus. Die Abgeordneten in London jedenfalls laufen Sturm gegen ihre Zwangspause. Auch Gerichte beschäftigen sich damit. In Edinburgh haben Richter heute einen Eilantrag einer schottischen Abgeordneten zurückgewiesen. Friedbert Meurer berichtet.
Der erste Versuch ist gescheitert. Es gibt keine einstweilige Verfügung gegen Premierminister Boris Johnson. Also wird es jetzt kommenden Dienstag zu einer ausführlichen Anhörung im Gericht in Edinburgh kommen. Beobachter glauben aber weiter, dass die Kläger eher geringe Chancen haben. Das gilt auch für zwei weitere juristische Verfahren in Belfast und London, an denen sich sogar der frühere konservative Premierminister John Major beteiligen will. In der Zwischenzeit wollen sich die Abgeordneten in Westminster aber auch nicht auf die Gerichte verlassen. Nächsten Dienstag soll im Unterhaus, unmittelbar nach dessen Sommerpause, ein Eilantrag gegen einen drohenden No-Deal eingebracht werden. Auch der konservative Abgeordnete Oliver Letwin will dem zustimmen.
This is not a party political matter. This is a question of a view about what's in the best interest of Britain.
Das ist keine parteipolitische Frage, sondern was ist am besten für Großbritannien. Ich hoffe, dass der Premierminister einen Vertrag mit der EU vereinbart. Aber es geht auch darum zu verhindern, dass wir ohne Vertrag die EU verlassen.
But this is to prevent a no-deal exit in the event that he doesn't get a deal.
Nur mit einigen Stimmen aus der Regierungsfraktion wird eine Mehrheit möglich sein, und die Zeit ist nun knapp. Sorgen bereitet der Opposition auch das House of Lords. Hier könnten konservative Mitglieder filibustern, mit Anträgen und Redebeiträgen also auf Zeit spielen. Gegen Boris Johnsons Suspendierung des Parlaments wollen in Großbritannien am Wochenende auch Tausende auf die Straße gehen. Laura Parker von Momentum, einer Labour-nahen Bewegung, ruft zu massenhaften Picknicks auf öffentlichen Straßen auf.
We're asking people to come out with their homemade banners, to chant, to sing.
Die Leute sollen ihre selbstgemachten Plakate mitbringen, rufen und singen. Wir erwarten in vielen Städten zusammen Hunderttausende von Menschen, die friedlich demonstrieren. Wir akzeptieren nicht, dass unsere Volksvertreter zum Schweigen gebracht werden.
We will not accept the silencing of our parliamentary representatives.
Premierminister Johnson hat sich zu den Protesten bisher nicht geäußert. Er will die Gespräche mit Brüssel intensivieren, ließ er heute erklären, um damit doch noch in der Schlussphase mit der EU eine Einigung zu finden.
Und einer solchen Einigung stehen die Verhandlungspartner in Brüssel eher skeptisch gegenüber. Mehr Zeit für Verhandlungen, die könnte es geben, meinen auch die EU-Außenminister auf ihrem Treffen in Helsinki. Doch dafür müsse London substanzielle Angebote machen, gerade mit Blick auf den sogenannten Backstop für die irische Grenze. Und das ist im Moment nicht in Sicht. Insofern haben sich die Außenminister erst einmal weiter mit anderen Themen beschäftigt, zum Beispiel mit der Krise am Golf von Hormuz. Aus Helsinki meldet sich Bettina Klein.
Am Rande des Außenministertreffens in Helsinki kamen Frankreich, Großbritannien und Deutschland gesondert zusammen im sogenannten E3-Format, die europäischen Vertragspartner des Atomdeals mit dem Iran.
Insbesondere nach dem G7-Gipfel in Biarritz sind wir alle der Auffassung, dass das Momentum, das es vielleicht gibt, nämlich dass es auf beiden Seiten Dialogbereitschaft gibt, und zwar mehr als das bisher der Fall gewesen ist, jetzt auch genutzt werden muss,
erklärte Außenminister Heiko Maas im Anschluss. Von einem möglichen Momentum infolge der Initiative von Emmanuel Macron mit Blick auf den Iran war immer wieder die Rede. Dahinter stehen im Augenblick auch mögliche Pläne für eine EU-Beobachtermission in der Golfregion zurück.
Deshalb werden wir alle Initiativen, über die wir gesprochen haben, sowohl was eine Mission zur Lagebeobachtung in der Straße von Hormuz betrifft, aber auch darüber hinausgehende diplomatische Bemühungen, jetzt sehr eng abstimmen im Kreis, insbesondere mit Frankreich und Großbritannien, und versuchen einen Beitrag dazu zu leisten, dass das aufgestoßene Dialogfenster auch zwischen den USA und dem Iran jetzt auch genutzt wird.
Zum Treffen der Außenminister waren heute auch die Ressortchefs aus den 6 West-Balkanstaaten geladen, die dabei sind, näher an die Europäische Union heranzurücken. Für die Kandidatenländer Nordmazedonien und Albanien hatte die Kommission bereits die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen empfohlen. Doch die Mitgliedsländer gaben bisher noch kein grünes Licht. In Deutschland fehlt noch das Votum des Bundestages. Bedenken wegen neuer Erweiterungen gibt es insbesondere in Frankreich, Dänemark und den Niederlanden. Heuchelei, ereiferte sich heute der ungarische Außenminister Szijjártó. Einige unserer westeuropäischen Kollegen reden nur von Erweiterung und wenn es zur Entscheidung kommt, dann stimmen sie gewöhnlich dagegen. Doch es sind keineswegs nur westeuropäische Staaten, die Bedenken anmelden. Gut, wenn sie dabei sind, aber der Prozess sollte sich nach ihrer Leistung richten und nicht nach dem Kalender, befand etwa der litauische Außenminister Linkevicius, dessen Land vor 15 Jahren EU-Mitglied wurde. Länder, die dem Club beitreten wollen, müssen sich an die Regeln, die Werte und die Prinzipien halten. Das sei nicht immer der Fall. Wegen der instabilen Lage in Albanien ist fraglich, ob die EU im Herbst tatsächlich für die Aufnahme von Verhandlungen stimmt. Eher wahrscheinlich scheint dies bei Nordmazedonien, das dafür extra eine Namensänderung herbeigeführt hat, um den Streit mit EU-Mitglied Griechenland beizulegen.
Ich glaube, die Europäische Union muss ein Interesse an dieser Region haben, auch wenn sie will, dass nicht andere sich in dieser Region ausbreiten, die nicht unbedingt mit unseren Werten übereinstimmen,
mahnte Außenminister Maas heute. Und die Außenbeauftragte der EU, Federica Mogherini, wies darauf hin, dass es beim Westbalkan nicht um Erweiterung, sondern eigentlich um eine Vereinigung gehe, da die Staaten wie eine Insel von Ländern der Europäischen Union umgeben sind.
The enlargement is not in that case a proper enlargement geographically. It's a reunification because all the Western Balkan countries are neighboring EU member states. So it's an island in between.
Eine Entscheidung zu Albanien und Nordmazedonien könnte beim nächsten regulären Ministerrat im Oktober fallen.
Der Bericht von Bettina Klein. Den Solidaritätszuschlag wollen die Sozialdemokraten abschaffen, aber nicht für alle. Geht es nach ihrem Willen, dann sollen ihn etwa 10% der Steuerzahler weiter zahlen. Besserverdienende also und Unternehmen. Dem Wirtschaftsminister gefällt das nicht und rückenwind erhält er nun von einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages. Der stellt den Soli nach 2019 nämlich generell in Frage, wie Theo Gerst aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
Das Bundestagsgutachten über die Rechtmäßigkeit der Abschaffung des Solidarzuschlags ist Wasser auf die Mühle von Peter Altmaier. Der Bundeswirtschaftsminister besucht gerade Mittelständler im Sieger- und Sauerland, will wissen, wo ihnen der Schuh drückt und verspricht jedem Unternehmer bei jedem Firmenbesuch, dass er weiter für die Abschaffung des Soli für alle kämpfen werde. Außerdem ist es gerade 14 Tage her, dass Altmaier einen eigenen Fahrplan für die Komplettabschaffung des Soli bis 2026 vorgelegt hat. Dagegen hat das Kabinett in der vorletzten Woche die Abschaffung des Soli zunächst nur für die unteren 90% der Steuerzahler auf den Weg gebracht, so wie es Union und SPD im Koalitionsvertrag festgelegt hatten. Das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages kommt nun für Altmaier gerade noch rechtzeitig zu den Beratungen im Bundestag, denn dort liegt der Gesetzentwurf jetzt. Und so mahnt Peter Altmaier:
Ich möchte, dass wir eine Regelung beschließen, die auch in Karlsruhe Bestand hat, die juristisch und verfassungsrechtlich wasserdicht ist. Und deshalb setze ich darauf, dass der Deutsche Bundestag im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens diese Frage ganz besonders intensiv prüft und dass wir verfassungsrechtliche Risiken vermeiden.
Die Experten des Bundestages warnen davor, dass jedwede Erhebung des Solidarzuschlags über 2019 hinaus und sei es auch nur von höheren Einkommensgruppen und Unternehmen ein hohes Risiko der Verfassungswidrigkeit in sich berge. Das Risiko besteht zum einen in einer möglichen Ungleichbehandlung der Steuerzahler. Die unteren und mittleren Einkommen sollen entlastet werden, die oberen 10% der besser verdienenden Steuerpflichtigen sollen den Soli dagegen weiterzahlen, wobei es auch hier Abstufungen geben soll. Das zweite Risiko besteht in der Frage, ob der Soli überhaupt noch erhoben werden darf, wenn die Mittel, die bisher politisch und auch ganz praktisch mit dem Aufbau Ost verknüpft waren, dafür zu einem immer geringeren Teil eingesetzt werden. Allerdings sind diese Risiken auch umstritten. Auch das Gutachten des Bundestages legt sich nicht eindeutig fest. Und Bundesfinanzminister Scholz hat mehrfach betont, dass er die von der SPD durchgesetzte Abschaffung des Soli nur für die unteren 90% der Steuerzahler für verfassungsfest hält. Unter anderem deshalb, weil der Aufbau Ost noch längst nicht abgeschlossen sei. Unter Anspielung auf den früheren SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter Struck erinnert Peter Altmaier an eine Regel, die sich im Bundestag seit langem festgesetzt hat.
Es gibt ein Strucksches Gesetz, das kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es dort reinkommt. Aber das entscheiden die Fraktionen und die Abgeordneten. Und deshalb wird die juristische Prüfung dort eine besondere Bedeutung haben.
Altmaier warnt auch deshalb, weil auch er erwartet, dass es umgehend zu Klagen kommen wird, sobald die Abgeordneten die Abschaffung des Soli nur für 90% der Steuerzahler beschlossen haben sollten.
Theo Gers aus Berlin. Für 20 Euro mit dem Flugzeug von Köln nach Berlin, für 30 nach Mailand, für 40 nach Porto. Das geht gar nicht, meint Ex-Verkehrsminister Alexander Dobrindt, der im Bundestag die Landesgruppe der CSU führt. Strafsteuern auf Billigflüge fordert er und eckt damit nicht nur bei der Luftfahrtbranche an. Selbst aus der eigenen Partei kommt Widerspruch, aus der CSU-Zentrale in München. Panayotis Gavrilis berichtet.
Von einer gemeinsamen Linie in der Klimapolitik kann in der CSU aktuell wohl kaum die Rede sein. Erst schlägt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine Extrasteuer für innereuropäische, sogenannte Billigflüge vor. Die wird prompt von der verstimmten Parteiführung kassiert und Dobrindt verteidigt daraufhin erneut seine Pläne.
Ich habe den Vorschlag gemacht, dass man mit einer Kampfpreissteuer bei Ticketpreisen von unter 50 Euro dafür sorgt, dass faire Preise entstehen. Ich glaube, dass das in der Summe dazu führt, dass wir die Bahn deutlich stärken können. Und das ist eines unserer klimapolitischen Ziele.
Um Bahnfahren attraktiver zu gestalten, will Dobrindt die Mehrwertsteuer auf Zugtickets senken. Einen ähnlichen Vorschlag hatte erst kürzlich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gemacht. CSU-Generalsekretär Markus Blume kritisierte Dobrindt für seinen Vorstoß. Das sei kein abgestimmter Vorschlag der CSU. Die CSU sei eine Steuersenkungs- und keine Steuererhöhungspartei, hatte er der dpa gesagt. Die CSU arbeite noch an ihrem Klimaschutzkonzept, das erst am Ende kommender Woche bei der CSU-Vorstandsklausur beschlossen werden soll, heißt es. Die offensichtliche Rüge aus München kommentiert Dobrindt so.
Jeder kann dazu auch dann seine Vorstellungen äußern. Jeder Kommentar ist da auch möglich, aber ich kommentiere jetzt nicht die Kommentare.
Und der Koalitionspartner SPD? Der kommentiert es unterschiedlich. Der Bundestagsabgeordnete und Generalsekretär der Bayern, SPD, Uli Grötsch, spricht von einem neuen Sozialismus der CSU, der keinen Beitrag zum Klimaschutz leiste. Für den Sozialdemokraten Sören Barthol hingegen geht Dobrindts Vorschlag in die richtige Richtung. Er sagte dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio:
Der Vorschlag von Dobrindt war okay, er muss sich damit nur in seiner CSU dann auch durchsetzen. Es kann nicht sein, dass der eine immer links blinkt und alle biegen wieder rechts ab. Es ist richtig, Fliegen braucht einen angemessenen Preis. Und wir müssen gerade die Geschäftsmodelle, die darauf beruhen, dass man unterhalb von Steuern und Abgaben quer durch Europa fliegt, da müssen wir ran und da müssen wir im Zweifel national eine Abgabe draufsetzen.
Wenig durchdacht findet indes der grünen Bundestagsabgeordnete Stefan Schmidt Dobrindts Vorstoß. Er kritisiert grundsätzlich:
Auf keinen dieser Flüge wird eine Energiesteuer auf Kerosin erhoben. Es wird keine Mehrwertsteuer auf die europäischen Flüge erhoben. Und auch mit der Luftverkehrssteuer, da kommen gerade mal pro Ticket ein bisschen über 7 Euro rum. Damit ist klar, dass diese Flüge subventioniert werden.
Nach Ansicht der Grünen müsse sich das ändern. Sie fordern unter anderem eine Kerosinsteuer. Regierungssprecher Steffen Seibert wollte sich zu den diskutierten Vorschlägen nicht äußern. Er verwies auf das Klimakabinett, das am 20. September tagen soll.
Wir haben Ihnen immer gesagt, dass das der Tag ist, an dem ein umfassendes Maßnahmenpaket beraten und beschlossen wird.
Geht es nach Dobrindt, so soll dann auch über seinen Vorschlag diskutiert werden.
Panayotis Gavrilis berichtet. Und wir bleiben beim Verkehr und auch bei der CSU, einer Altlast, wenn man so will, und zwar des amtierenden Verkehrsministers von Andreas Scheuer. Es geht um die gescheiterte Pkw-Maut auf Deutschlands Autobahnen, die deshalb geplatzten Verträge und die daraus resultierenden Kosten. Die FDP im Bundestag fordert jetzt einen Untersuchungsausschuss. Aus Berlin Johannes Kuhn.
Die FDP-Fraktion legt ein Gutachten zur gescheiterten Pkw-Maut vor und sie legt sich fest. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss soll die Vorgänge aufklären Oliver Luksic, verkehrspolitischer Sprecher der Liberalen, wirft Verkehrsminister Andreas Scheuer Versäumnisse und Mauertaktik vor.
Herr Scheuer hat trotz des drohenden Urteils des Europäischen Gerichtshofs ein unübliches Risiko eingegangen. Wir wissen jetzt, dass er massive Fehler begangen hat. Da er selber nicht proaktiv aufklärt, werden wir einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss beantragen, um vollständig und transparent aufzuklären.
Die Kanzlei Chatham Partners kritisiert in dem Gutachten die schlechte Risikoabschätzung. Das CSU-geführte Verkehrsministerium habe die Erfolgsaussichten der Klage Österreichs vor dem Europäischen Gerichtshof unterschätzt. Und dies trotz vieler warnender Stimmen. Die kamen unter anderem auch vom Koalitionspartner SPD. Die Ausschreibung hätte zurückgezogen werden müssen, statt die Aufträge sogar zu vergeben, so die naheliegende Interpretation. Doch über die Mautverträge sei 2018 nach wahltaktischen Gesichtspunkten entschieden worden, so Luksic.
Der erste Vertrag wurde im Oktober extra vor der bayerischen Landtagswahl auf den Weg gebracht, um das Signal auszusenden, der Weg zur Infrastrukturabgabe, zur Pkw-Maut ist unumkehrbar. Und das ist genau der Fehler, den wir vorwerfen.
Das Gutachten bewertet zudem die Kündigungsklauseln der Mautverträge als so wörtlich unüblich. Sie sehen weitreichende Entschädigungen für die Betreiberfirmen vor. Zu ähnlichen Ergebnissen war ein Gutachten gekommen, das die Grünen-Fraktion vergangene Woche vorgestellt hatte. Dort ist sogar vom Verfassungsbruch die Rede, weil CSU-Verkehrsminister Scheuer die Schadensersatzklauseln nicht vom Bundestag absegnen ließ. Entsprechend signalisieren auch die Grünen, einen Untersuchungsausschuss zu unterstützen. Grünen-Verkehrsexperte Oliver Krischer in der ARD.
Herr Scheuer ist immer noch im Amt. Ich halte das für einen Skandal. Wenn die Bundeskanzlerin Herrn Scheuer nicht entlässt, dann glaube ich, gehen wir auf einen Untersuchungsausschuss zu.
Während die AfD eine Untersuchung ablehnt, hat auch die Linke signalisiert, für einen Ausschuss zu stimmen. Damit hätte die Opposition im Bundestag die notwendige Stimmenzahl. Man hoffe, dass der Untersuchungsausschuss bereits im Herbst die Arbeit aufnehmen werde, so die FDP. Schätzungen zufolge könnten die Mautentschädigungszahlungen den Bund mehr als 700 Millionen Euro kosten. Das Verkehrsministerium beharrt darauf, dass solche Ansprüche unbegründet wären. Zwar sei festgelegt, dass die Schadensersatzklauseln bei einer Kündigung aus ordnungspolitischen Motiven greifen, wenn also, wie geschehen, das Projekt politisch beerdigt wird. Doch das Ministerium habe nach dem EuGH-Urteil auch wegen Vertragsverstößen gekündigt, so Sprecher Ingo Strater.
Die Kündigung basiert auf mehreren und weiteren Kündigungsgründen. Die Verletzung von Meilensteinen, eine schwerwiegende Vertragsverletzung der Vertragspartner, was die Beauftragung von konzernverbundenen Unterauftragnehmern zur Schädigung des Bundes angeht und auch ein Versuch der Täuschung über wesentliche Tatsachen im Zusammenhang mit diesen Unteraufträgen.
Konterkariert wird diese Schuldzuweisung durch interne Dokumente, aus denen Mitte August mehrere Medien zitiert hatten. Demnach sahen Prüfer des Bundesverkehrsministeriums wenige Wochen vor der Kündigung noch keine unüberbrückbaren Probleme. Der Ticketkonzern Eventim und die österreichische Firma Kapsch, die Pkw-Mauterhebung in einem Joint Venture durchführen wollten, werden sich im Oktober zu möglichen Forderungen äußern.
Johannes Kuhn berichtete. Recht war es ihr offensichtlich nicht, dass der Entwurf aus ihrer Behörde zu früh das Licht der Öffentlichkeit erblickte. Berlins linke Bausenatorin Katrin Lomscher will einen Mietendeckel. Der Aufschrei, der den durchgestochenen Informationen folgte, war groß. Heute sah sich Lomscher offenbar genötigt, ihre Pläne in einer Pressekonferenz zu konkretisieren, obwohl der Gesetzentwurf noch gar nicht fertig ist, wie sie sagt. Daniela Siebert hat der Senatorin zugehört.
Stichtag soll der 18. Juni 2019 werden. Zu den Konditionen an diesem Tag sollen die Mieten in Berlin eingefroren werden. Mit einer Mietobergrenze zwischen 5,95 Euro je Quadratmeter und 9,80 Euro je Quadratmeter. Entscheidend wird das Alter der Gebäude sein, Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher.
Die maximal zulässigen Miethöhen werden ermittelt ausgehend von den Werten des Mietspiegels 2013. 2013 haben wir deshalb gewählt, weil das Jahr war, in dem die Kappungsgrenzenverordnung in Berlin festgelegt wurde und die Anspannung des Wohnungsmarkts hochoffiziell Personalsbeschluss festgestellt worden ist.
Besondere Zuschläge soll es geben für Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern sowie für Wohnungen, die in den letzten 15 Jahren modernisiert wurden, maximal 1,40 Euro je Quadratmeter. Komplett von den Neuregelungen ausgenommen sind Neubauten ab 2014. Gedacht ist der Mietendeckel nur für einen bestimmten Teil des Mietwohnungsmarktes. Zum einen für Wiedervermietungen, zum anderen für Mieter mit Bestandsverträgen, die künftig Absenkungsanträge werden stellen können, sobald die Netto-Kaltmiete 30% des Haushaltseinkommens übersteigt. Katrin Lomscher.
Das Verfahren wird in Anlehnung an die entsprechenden Regelungen der Kooperationsvereinbarung mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ausgestaltet.
Es soll also erprobte Wege dafür geben. Noch unklar blieb aber, wie viel Personal in welchen Berliner Behörden das binden würde. Umfassend und schriftlich wird der Referentenentwurf ohnehin erst am Montag vorliegen. Zu den wichtigsten Eckpunkten des Papiers, die die Stadtentwicklungssenatorin heute schon vorstellte, gehören auch Härtefallregelungen, sowohl für Mieter als auch für Vermieter. Mieter sollen als soziale Härtefälle Zuschüsse beantragen können.
Vermieterinnen und Vermieter, die nachweisen können, dass eine über die Mietobergrenze hinausgehende Miethöhe zur Vermeidung von dauerhaften Verlusten oder zur Substanzgefährdung der Mietsache erforderlich ist, können diese Härtefallregelung in Anspruch nehmen. Sie können also eine höhere Miethöhe genehmigt bekommen.
Außerdem ist ein atmender Mietendeckel geplant, der moderate Mieterhöhungen entsprechend der Inflationsrate erlaubt. Alle diese Neuregelungen werden auf 5 Jahre befristet. Die Senatsverwaltung hat in Absprache mit den Koalitionspartnern von SPD und Grünen sehr viel bescheidenere Ziele formuliert als das Arbeitspapier, das in den letzten Tagen die Diskussion bestimmt hat. Maßgabe war offenkundig, das kommende Gesetz rechtssicher zu machen. Trotzdem rechnet Katrin Lomscher mit Klagen.
Wir betreten juristisches Neuland. Das heißt, unsere Aufgabe ist, es so rechtssicher wie möglich auszugestalten. Und ob es das gelungen ist, das wird uns ein Gericht mitteilen. Das ist meine feste Überzeugung und es ist ja auch schon angekündigt, dass es beklagt wird. Dadurch, dass wir aber bestimmte Elemente eingebaut haben, die sowohl die Wirtschaftlichkeit für die Vermieter sicherstellen, als auch Eingriffe in bestehende Rechtsverhältnisse verhältnismäßig begrenzen, bin ich da recht zuversichtlich.
Der Eigentümerverband Haus und Grund sowie Politiker aus der CDU und der FDP hatten im Vorfeld schon angekündigt, gegen den Berliner Mietendeckel klagen zu wollen, auch vor dem Verfassungsgericht. In ersten Reaktionen heute überwiegt aber das Lob. So meldete etwa der Berliner Mieterverein, das Vorhaben der Stadtentwicklungssenatorin sei ein gutes Instrument gegen Mietenexzesse.
Daniela Siebert aus Berlin. Ursprünglich ging es den Aktivisten in Hongkong um das umstrittene Auslieferungsgesetz. Wochenlang gingen sie dagegen auf die Straße, dann zogen Parlament und Regierung das Gesetz zurück. Doch es war zu spät. Die Proteste hielten an, längst forderten die Demonstranten den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam. Jetzt erhöht China den Druck, setzt Aktivisten fest, lässt sie wieder frei, droht unverhohlen mit einem Einsatz der Armee in Hongkong. Steffen Wurzel.
Seit dem Nachmittag sind Joshua Wong und Agnes Chow wieder auf freiem Fuß. Die beiden wurden auf Kaution freigelassen. Direkt im Anschluss gaben sie ein kurzes Pressestatement auf Kantonesisch, Chinesisch und Englisch. Mit ihrer Verhaftung werde deutlich, dass das chinesische Regime und die Hongkonger Regierung den Menschen Angst einjagen wollten, sagte Agnes Chow. So solle verhindert werden, dass die Demonstrationen in Hongkong weitergehen.
We can see very clearly that the regime and the Hong Kong government is trying to scare Hong Kong people to not to participate in the social movement and in the democratic movement in the future.
Doch die Hongkonger ließen sich davon nicht abschrecken, sagte Chow.
But we Hong Kong people won't give up and won't be scared.
Die Hongkonger Polizei hatte die 22-jährige Demokratieaktivistin heute früh festgenommen, ebenso wie ihren gleichaltrigen Mitstreiter Joshua Wong sowie einige weitere Vertreter des demokratisch-liberalen Lagers in Hongkong. Die nichtstaatliche Organisation Human Rights Watch sprach von einer Verletzung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Das kenne man zwar aus Festlandchina, nicht aber aus dem autonom regierten Hongkong. Der frühere Studentenanführer Wong war vor 5 Jahren einer der Mitorganisatoren der sogenannten Regenschirmbewegung in Hongkong. Zehntausende, vor allem junge Menschen, hatten damals wochenlang im Zentrum der Finanzmetropole kampiert und Teile der Stadt lahmgelegt. Die derzeitigen Massenproteste in der chinesischen Sonderverwaltungsregion laufen völlig anders ab. Sie sind dezentral und kleinteilig organisiert. Joshua Wong spielte bei den seit Juni dauernden Protesten bisher auch eher eine Nebenrolle. Weil viele ihn noch von vor 5 Jahren kennen, gab er in den vergangenen Wochen allerdings zahlreiche Interviews in internationalen Medien. Dass die Hongkonger Behörden nun ihn und Agnes Chow festnehmen ließen, das deutet nach Ansicht von Beobachtern darauf hin, dass Chinas Staats- und Parteiführung Schuldige braucht, an denen sie ein juristisches Exempel statuieren kann. Tatsächlich droht den beiden eine 5-jährige Gefängnisstrafe. Joshua Wong und Agnes Chow wurden wegen Anstiftung zur Teilnahme an einer verbotenen Versammlung angeklagt. Das Verfahren soll am 8. November beginnen. So wie Agnes Chow betonte auch Joshua Wong:
We will continue our fight, no matter how they arrest and prosecute us.
Wir machen weiter, auch wenn sie uns verhaften und verfolgen. Eine für morgen geplante Großdemonstration in Hongkong hat die von Chinas Staats- und Parteiführung eingesetzte Verwaltung der Stadt inzwischen endgültig verboten. Dass sich alle Regierungsgegner daran halten, kann ausgeschlossen werden.
Die Proteste in Hongkong gehen also weiter und Steffen Wurzel berichtete. Die Bundesregierung will eine Waffenruhe im syrischen Idlib erreichen und bereitet dafür eine Resolution für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vor. Peter Mücke.
Ende April hatten die Truppen des syrischen Machthabers Assad eine Großoffensive gegen Rebellen in Idlib und anderen Provinzen gestartet. Dabei kommen auch zunehmend besonders zerstörerische Fassbomben zum Einsatz. Satellitenbilder zeigten, dass ganze Städte und Dörfer dem Erdboden gleichgemacht worden seien, sagte ein UNO-Sprecher. Seit Beginn der Offensive seien mehr als 550 Zivilisten getötet worden, mehr als 400.000 Menschen seien geflohen. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von mehr als 1.000 getöteten Zivilisten, ein Viertel davon Kinder. Deutschland hat zusammen mit Belgien und Kuwait den Resolutionsentwurf in den Sicherheitsrat eingebracht. Er fordert eine Waffenruhe in der Rebellenhochburg Idlib, Zugang für humanitäre Helfer und Respekt gegenüber den internationalen Menschenrechten. Noch ist unklar, wann der Sicherheitsrat über die Initiative entscheiden wird. Syriens Verbündeter Russland hatte wiederholt Resolutionen dieser Art blockiert.
Aus New York der Bericht von Peter Mücke. Der Überfall auf Polen. 80 Jahre wird es am kommenden Sonntag her sein, dass deutsche Soldaten die Grenzen zu unseren Nachbarn überschritten und damit den Zweiten Weltkrieg begonnen haben. Daran wird an diesem Wochenende in Deutschland und Polen erinnert, an das Leid, die Opfer, die Zerstörung. Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier werden am Sonntag dafür nach Warschau reisen, polnische Politiker andersrum kommen nach Berlin. Und rund um das Gedenken wird es immer wieder um zwei Themen gehen, um deutsche Reparationszahlungen an Polen und ein Denkmal für die polnischen Opfer. Sebastian Engelbrecht über die Debatte.
Der polnische Botschafter in Berlin, Andrzej Przylepski, mahnte eine Lösung im Streit um deutsche Reparationszahlungen an. Przylepski forderte zugleich ein größeres Bewusstsein in Deutschland für das Leiden der polnischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg. Damit spielte er auch auf die Initiative an, an der Ruine des Anhalter Bahnhofs im Zentrum Berlins ein Denkmal für die polnischen Opfer zu errichten. Peter Oliver Löw, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt, hält diese Idee für geeignet. Er sagte im Deutschlandfunk:
Es ist ein Angebot an Polen, ein Zeichen zu sagen, hier, schaut, wir sind uns dessen bewusst und wir werden es sicherlich nicht vergessen, was wir euch, unseren Nachbarn, angetan haben. Denn das ist eine häufige Befürchtung in Polen, dass die Deutschen ihre Täterrolle vielleicht verringern wollen, Schuld weiterleiten wollen auf andere Schultern.
Auf die Plünderungen und Zerstörungen, die deutsche Truppen in Polen anrichteten, macht auch der Ministerpräsident Polens, Mateusz Morawiecki, aufmerksam. In einer Anzeigen-Sonderveröffentlichung in der Zeitung Die Welt schreibt Morawiecki, die polnische materielle Kultur habe auf außergewöhnliche Art und Weise gelitten. Polen habe nie Reparationskosten für die Verbrechen des Dritten Reiches erhalten. Das lange polnische Jahr 1939 sei erst vor 30 Jahren mit dem Fall des Eisernen Vorhangs in Europa zu Ende gegangen. Gleichwohl ist sich die polnische Regierung offenbar bewusst, dass sie kaum Aussichten hätte, Reparationszahlungen Deutschlands juristisch durchzusetzen. Ein Denkmal in Berlin wäre aus der Sicht polnischer Repräsentanten kein Ersatz für materiellen Schaden, aber ein Symbol des guten Willens der Deutschen. Die Initiative für das Denkmal wird parteiübergreifend von 240 Bundestagsabgeordneten unterstützt, auch von Bundestagspräsident Schäuble. Die Direktorin des Polnischen Instituts in Berlin, Małgorzata Bochwitz-Iwanowska, begrüßt gegenüber dem Deutschlandfunk diese Idee.
Also sowohl ich persönlich als das Institut, das Polnische Institut Berlin, wir begrüßen sehr herzlich und sehr warm diese Idee und wir sind absolut dafür.
Zweifel am Sinn eines Denkmals äußerte der frühere DDR-Bürgerrechtler und letzte Außenminister der DDR, Markus Meckel. Er befürchtet eine Nationalisierung des Gedenkens und schlägt statt eines Denkmals ein Dokumentationszentrum zur Erinnerung an den Vernichtungskrieg der Deutschen im Osten vor.
Dieses ganze Geschehen in seiner Differenziertheit ist in Deutschland viel zu wenig bekannt. Und deshalb ist der Vorschlag, lasst uns nicht nur ein Denkmal bauen und schon gar nicht eins nur für eine Nation, sondern lasst uns an diese furchtbaren Realitäten insgesamt erinnern.
Die Partei Die Linke hat zudem die Idee eines deutsch-polnischen Doppelmuseums in Berlin in die Diskussion gebracht. Es solle gegenseitiges Interesse und Verständigung im Verhältnis beider Nationen schaffen, Wissenslücken schließen und eine vertrauensvolle Nachbarschaft stärken.
Mit dem Bericht von Sebastian Engelbrecht geht unsere Sendung zu Ende. Ich bin Mari Dubowiszek und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und ein schönes Wochenende.